keine Angst mehr? Alle Angst weg? Wenn du jetzt so mutig innerlich mit dem Kopf Ja sagst, dann sage ich dir, das glaube ich dir nicht. Nehme ich dir nicht ab. Da sind Ängste. Auch denen, denen du nicht entgehen kannst. Ich kann mich erinnern, als ich 16 war und in die Schule musste, die Schule gewechselt, in einem anderen Land gelebt plötzlich, musste mit Dingen umgehen wie einem Taschenrechner, einem Calculator, der so groß war wie alles, was ich mir vorher nur vorstellen konnte. Und ich wusste nicht mal, wo ich weiß ich was eintippen sollte. Und dann hatte ich eine Mathelehrerin in Baden-Württemberg, in Heilbronn, die stand die ganze Zeit nur vor uns Klasse und sagte immer, das kann man können, das kann man können. Und keiner konnte das, was sie von uns verlangte, gefühlt. Wir saßen da und waren so unsicher, so verängstigt. Es war so viel Angst, dass ich keinen Appetit hatte, abends was zu essen. Als ich wusste, morgen muss ich wieder dahin, morgen habe ich wieder Mathe, bei dieser doch sehr alten Frau, ich konnte nichts essen. Vielleicht kennst du diese Situation. Du gehst zur Arbeit und dann ist da diese Person, die sagt immer genau das, was dich trifft, ins Mark. Vielleicht ist es dein Chef oder deine Chefin und du kriegst immer zu hören, dass es nicht ausreicht, dass es nicht gut genug ist, was du da bringst. Oder kommst nach Hause und kriegst auch gesagt, naja, guck mal, guck dich mal an, wer du bist. Schau dir deinen Wert an. Da ist doch nicht viel. Und du merkst das. Vielleicht wird es gar nicht so mit Worten gesagt, aber du fühlst es irgendwie. Und es wird so schlimm, dass du das Gefühl hast, dass du gar nichts mehr essen kannst. Vielleicht ist es auch eine enttäuschte Liebe, die dir das Gefühl gibt, dass du nicht schlank genug bist, dass du nicht gut genug aussiehst mehr. Dafür kannst du 17 sein oder 70. Plötzlich macht dir jemand klar, es reicht nicht. Und du fühlst dich so wertlos, dass du kaum noch essen kannst. Was bestimmt dann deinen Wert? Was gib dir den Wert, den du brauchst. Es gibt eine Szene in der Bibel, die ich gern mit euch nachstellen möchte. So ganz tatsächlich hier. Und da brauche ich eine Frau im gebärfähigen Alter. Ja, ich glaube, das sind dann fast alle hier im Raum, ja, bis auf die ganz Jungen vielleicht. Und ja, Birgit, ja, du bist da raus, ne? Hast du Glück, meine Frau auch schon, glaube ich. Und ich im Saal. Ja, Freiwillige vor. Ich brauche eine Frau. Das mit dem gebärfähigen Körperverkehr ist nicht wichtig. Oder kommt später erst. Komm, Andrea, ist doch mutig, ne? Die ist. So, pass auf, wenn du gewusst hättest, was jetzt kommt, hättest du nicht nach vorne gegangen. Okay. So, pass auf, du legst dich jetzt mal hier so hin. Hier, bitte. Einmal quer so über den Teppich. Ist und den Kopf nach hier am besten. Oder egal. Nee, kannst du hinlegen, wo du willst. Ja, kannst du hinlegen, wo du willst. So, und jetzt brauche ich einen Mann, der muss alt aussehen. Ne? Ich brauche einen Mann, der alt aussieht. So, wo ist. Ja. So kommt. Sonst muss ich mich da. Ich sehe alt aus, aber ich mache ja hier Regie. So, komm. Traut euch, Axel, komm. War doch mehr ein Spaß mit dem Altaussehen, da kann man drüber stehen, oder? So. Oder ich hätte auch sagen können, würdig aussehen. So, und du setzt dich da hin, ja? Und Andrea, dreh dich mal so und dreh dich mal auf den Bauch, ja? Und genau so. Und dann könnte es sein, du murmelst irgendwas, ja? Du bist da irgendwie am Reden, ja? Und dann liegst du da und das dauert Stunden, dauert lang, ja? Und dann sitzt da der Axel und jetzt stellen wir uns vor, das wäre jetzt hier so der Eingang in die Gemeinde. Ja, der Eingang in die Kirche. Und der Axel ist hier der Älteste. Also der Älteste im Sinne von der Weiseste, der Klügste, der gibt uns hier immer die Botschaft. Ja, der sagt uns, was abgeht. So, und jetzt sag mir mal, jetzt sieht der Axel die da liegen. Ja, du kennst sie nicht. Ja, also du weißt gar nicht, wer das ist. Die ist da gekommen und da sind auch noch andere Leute und den ganzen Tag war viel Betrieb. Ja, und du sitzt da am Eingang und dann liegt die da und du weißt gar nicht richtig, was die macht. Was denkt der Axel dann wohl? Ey, ey, ey. Ja, was könnte er noch denken? Was könnte er denken? Sag mal, was macht die da? Ja, okay. Was könnte er noch denken? Krasser. Was könnte er denken? Was? Was ist denn hier los? Die gehört hier gar nicht hin. Ja, was, ne? Auch Weibsvolk. Ja, stör nicht. Was können wir noch denken? Komm, ein bisschen extremer. Was würdet ihr denken als erstes? Muss ich helfen oder kann ich abhauen? Ja, genau, das ist auch gut. Ja, unmöglich. Kein Benehmen. Die spinnt. Stell dir mal vor, das wäre jetzt hier keine Gemeinde adventistischer Prägung. Was könnte man denn da noch denken? Geh weg. Ja, das hat ja nichts mit Adventisten. Ja, ich meine mal jetzt ganz was Spezifisches auf Adventisten bezogen, was Adventisten natürlich dann nicht denken, aber alle anderen denken könnten. Ist die besoffen? Die muss gesoffen haben, oder? Was liegt die da so rum? Andrea, bist du besoffen? Nee, nein. Heute nicht. Heute nicht. Heute noch nicht. Okay, Dankeschön, euch beiden. Applaus für die beiden, habt ihr gut gemacht. Danke. Das war die ultimative Szene, die ultimative Lösung für die Fragestellung, was mache ich, wenn es mir so schlecht geht, dass es mir den Magen verschlägt. Eine ganz alte Geschichte in Ramatayan Sofim, einem Ort im Bergland von Ephraim. Da wohnte ein Mann namens Elkana. Übrigens, im Rest der Geschichte geht es eigentlich gar nicht zentral um Männer. Also die kommen natürlich auch vor. Es geht zentral hier jetzt um eine Frau. Aber es fängt mal mit dem Mann an, so wie sich das gehört. Oder wird erstmal der Mann erwähnt. Wurde ein Mann namens Elkana, sein Vater hieß Jehoram, sein Großvater Elio. Elio wiederum stammte von Tohu ab, der ein Sohn von Zuf war. Schon die Vorfahren von Elkana hatten im Gebiet von Ephraim gelebt. Wenn er so anfängt, was wissen wir dann? Was kann man sich dann denken, wenn es in der Bibel so anfängt? Was wird wichtig? Was wird wichtig? Ja, und warum? Warum? Also da werden die Geschlechter aufgezählt. Warum? Also was kommt dann garantiert? Bitte? Dann ist der Stammbaum wichtig. Ja, also dann geht es darum zu klären, da geht es irgendwie in der Geschichte um den Stammbaum und da kommen irgendwann noch wichtige Personen vor, bei denen der Stammbaum wichtig ist. Elkana, also dieser Mann, hatte zwei Frauen. Beneidenswert, armer Kerl, wie auch immer. Die eine hieß Hannah und die andere Peninna. Peninna hatte schon einige Kinder, Hannah aber keine. Jedes Jahr reiste Elkana mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um den allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Zu jener Zeit versahen Hofni und Pinhas in Silo den Priesterdienst. Sie waren die Söhne von Eli, dem alten Priester. Okay? Jedes Mal, wenn Elkana sein Opfer gebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Peninna erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hanna aber bekam die doppelte Portion. Denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Peninna dann, Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Peninna verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Hanna, warum weinst du? Fragte Elkana. Dann bist du denn gar nichts? Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Versuchte er sie zu trösten. Eines Tages, als Hanna wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos, unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn: Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Hanna betete sehr lang. Das fiel Eli auf und er beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hanna leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an: Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier rumliegen? Geh und schlaf erstmal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hanna. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe den Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich will nur aus lauter Verzweiflung so lange beten. Da antwortete Eli: Geh getrost und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hanna verabschiedete sich und sagte: Behalte mich in guter Erinnerung. Und erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte. Am nächsten Morgen standen Elkana und seine Familie früh auf. Sie beteten noch einmal den Herrn im Heiligtum an und kehrten dann nach Rama zurück. Als Elkana mit Hanna schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel, von Gott erbeten. Also zum Ersten ist es natürlich so, es zeigt einem wieder, man muss zweimal hinschauen, oder? Wenn man jemanden sieht und wenn man eine Begebenheit mitbekommt, so am Rande. Also wenn wir das beobachtet hätten oder wenn ihr die Geschichte, die wir hier gerade nachgespielt haben, so ein bisschen im Spaß, ja, da fragt man sich, was soll das Ganze? Und dann steckt da richtig was dahinter. Es lohnt sich, genau hinzuschauen und daraus zu lernen für Situationen, in denen wir immer wieder mal stecken. Situationen, in denen uns jemand anderer das Leben zur Hölle macht. Wo wir fühlen, da läuft was gerade nicht so, wie wir es gern hätten, aber wir haben überhaupt keinen Ausweg. Wir ziehen uns immer mehr in unser Schneckenhaus zurück und denken, oh je, da komme ich nie wieder raus. Was soll ich nur tun? Wo soll ich nur hin? Wie soll ich damit umgehen? Was mache ich? Und jeder hatte schon eine Peninna in seinem Leben. Jeder hatte so eine Person, die einen piesackt. Vielleicht schon in der Schule fängt es an. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind in meinen Schulweg gegangen bin. Zu uns nach Hause war eine halbe Stunde mindestens zu laufen. Und auf den Weg warteten immer die Jungs von der Familie Winkler. Die warteten auf uns. Und das war nicht schön. Und manchmal wollte ich gar nicht von der Schule weg. Ja, was ja wirklich ungewöhnlich ist, dass man nicht von der Schule weg. Wobei das ja auch in den letzten 2 Jahren, ne, das war ja auch so eine Umkehr der Normalität, plötzlich wollten alle Kinder wieder in die Schule. Hätte man vor ein paar Jahren gar nicht gedacht. wie heiß die drauf sind, in die Schule gehen zu können. Oder? Also zu meiner Zeit gab es das nicht, dass wir heiß sind. Ich wollte aber auch nicht von der Schule weg, weil ich diesen Weg nicht gehen wollte. Ich wollte gar nicht Mittagessen, schon beim Mittagessen in der Schule. Da dachte ich, oh Scheiße, gleich musst du da lang. Da warteten meine Pininas. Die dann immer wieder das sagt, was einem im Herzen wehtut. Und bei Hannah ist das auch so. Hannah kriegt keine Kinder. Sie war die erste Frau. Sie war die Ersterwählte. Wie hat sich das wohl angefühlt? Vielleicht hat mein Mann die andere nur genommen, weil ich ihm nicht sofort ein Kind geschenkt habe. Schuld fühlt man sich weniger wert. Schon hat der andere einen Wert vielleicht und passiert ist das aber trotzdem nur in Hannas Kopf. Warum ist plötzlich Penina mehr wert, weil sie Kinder hat? Also bei Elkana war es ja nicht so, oder? Ihr habt das eben vielleicht mitgehört, wo er anfängt, immer das Fleisch zu verteilen und Hannah bekommt ein größeres Stück. Wie war das wohl für Penina? Also sie hat doch das gemacht, was sie tun sollte, oder? Sie hat doch die Leistung erbracht, die von ihr erwartet wurde. Und trotzdem wurde ihr immer die Hannah vorgezogen. Jedes Jahr spürt sie das. Jedes Jahr, wenn die dahin ziehen zum Opfern, spürt Penina, wie viel weniger sie wert ist, oder? Jedes Mal, jedes Jahr ist sie weniger wert als Hannah. Jedes Jahr zeigt ihr Mann, dass das nicht reicht, was sie getan hat. Dass ein anderer doch mehr wert ist. Und Elkana? Der sieht seine Hannah, die er so sehr liebt, die für ihn vielleicht das Ein und Alles ist, so diese Herzensliebe. Ich frage mich das ja so, ne? Wie das so war für die Männer damals so mit mehreren Frauen. Da machen wir ja dann ganz gern auch mal schnell Witze drüber, ne? Und sagen, oh, was eine Last oder oh, wie toll, wie auch immer. Aber jeder Mann hat sich in diese Situation schon mal reingedacht und sich gefragt, na, wie wäre das wohl für mich, wenn ich jetzt zwei oder drei oder noch mehr Frauen hätte. Und umgedreht fragt sich wahrscheinlich jede Frau, wie wäre das wohl so, wenn ich jetzt hier noch so ein paar Nebenbuhlerinnen hätte? Noch ein paar Frauen. Und wie das so ist mit der Konkurrenz. Jeder kann sich das vorstellen, wie die Situation so abgeht. Aber wie war das wohl für ihn? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man sein Herz wirklich so mehrfach verschenken kann. Wenn man wirklich, vielleicht auch als Mann, es gibt ja Männer mit romantischer Ader. Und ich habe das Gefühl, bei ihm war das so. Der kommt mir fast ein bisschen modern vor. Wie er auch mit der Hannah spricht. Wie er sie auch lässt, so wie sie ist, auch in der weiteren Geschichte. Er lässt sich von ihr was sagen, fast ein moderner Mann. Und dann liebt er seine Hannah. Und dann spürt er, dass er nicht genug ist. Müsste ich dir denn nicht genug sein? Also immer, wenn es um Kinder haben, Kinder kriegen, muss ich ja, weil Fabian und ich ja, wir haben ja keine Kinder, da müssen wir mal sagen, können wir nicht mitreden. Muss ich auch in den Predigten ganz aufpassen, ob man überhaupt was sagt, weil viele denken, ja, der kann gut reden. Ja? Ich kann gut Erziehungstipps geben, wirklich, aber darf ich nicht so viel. Na? Ich könnte das gut. Aber wo ich mitreden kann, ist keine Kinder zu haben. Und ich kann mich gut in den Elkader versetzen. Ich frage mich, wie das wohl wäre, wenn die Fabienne mich weniger lieb hätte als das Kind, was sie nicht kriegt. Stellt euch das vor, wie das für ihn wohl gewesen sein muss, wie das für all die Männer auch jetzt noch ist. Ich habe jemanden in meiner näheren Umgebung, da hat sich die Ehefrau plötzlich getrennt, weil klar war, er ist schuld daran, dass sie keine Kinder kriegen. Wie fühlt man sich dann wohl? Auch dann ist man doch umgedreht nur so ein Mittel zum Zweck, oder? Man wird auf den materiellen Wert reduziert. Und Hannah macht nichts anderes, als ihr ganzes Leben auf diesen einen Wert zu reduzieren. Und natürlich können wir hergehen und können sagen, naja, das ist Peninas Schuld. Die hat die ja auch ständig darauf hingewiesen, hat sie gepiesackt. Aber warum sagt sie nicht einfach, ja, aber ich werde doch geliebt. Nein, was bei ihr passiert ist, alles andere wird ausgeblendet. Sie kann nicht mehr essen. Sie sieht nur noch dunkel. Und die Elberfelder Übersetzung, die sagt, sie lief nur noch mit einem schlechten Gesicht rum. Kennen wir auch so Leute, oder? Die haben immer die Mundwinkel nur noch nach unten. Gut, Herr Stegner von der SPD, der kann nichts dafür, der sieht so aus, so geboren. Gut, der ist auch vom Charakter so, habe ich das Gefühl. Aber im Gesicht, ja, zeichnet sich doch das wider, wie wir so sind. Und wie wir uns gerade so fühlen. Und die Hannah lief mit so einem Miesepeter-Gesicht rum die ganze Zeit. Was ich ganz wichtig finde, um uns mal so für unser Verhalten auf so ein paar Konsequenzen zu stoßen. Ich meine, Hannah hatte natürlich schon irgendwie Recht dazu, traurig zu sein. Und sie hatte auch Grund, traurig zu sein. Und es war in der Zeit so, da wurde man als Frau wahrscheinlich ganz oft darauf reduziert, nur komischerweise nicht von ihrem Mann. Ja? Das sagt die Bibel auch noch ausdrücklich. Hannah wurde nicht darauf reduziert, nur Mutter zu werden. Sie war geliebt, aus ganzem Herzen. Und dass er sagt, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Sag doch aus, du bist mir mehr wert als 10 Söhne, sagt er ihr. Du bist mir mehr wert als 10 Söhne, aber trotzdem siehst du nichts anderes mehr, es ist alles nur noch dunkel. Wie schnell geht das, oder? Dass wir plötzlich nur noch auf das schauen, was gerade nicht funktioniert. Wie schlecht plötzlich die ganze Schule ist, weil diese eine Lehrerin doof ist. Wie schlecht plötzlich alle Frauen sind, weil diese eine Frau nicht nett zu mir war. Oder Mann. Wie schlecht plötzlich Türken sind, weil der eine pampig zu mir war. Wie dunkel plötzlich alles um mich herum ist, nur weil gerade das eine nicht funktioniert. Und wie Hannah schauen wir dann nur noch auf das, was nicht geht und sehen überhaupt nicht all das Schöne. Bei ihr war es offensichtlich so. Und bei dir ist es ständig auch so. Dann ist den ganzen Tag alles schlecht. Dann ist das heute ein mieser Tag, weil es mies begonnen hat. Und dann sind alle anderen auch schlecht. Und wie oft höre ich von Leuten, nee, also ein 2021, das will ich nicht nochmal erleben. Das war ein schlimmes Jahr. Als wäre das ganze Jahr schuld. Hannah sucht aber den Ausweg. Und ihr Glück war, dass sie den Ausweg bei Gott gesucht hat. Und es ist dann immer so die Abkehr von dem Materiellen. Und jetzt könntest du sagen, naja, ein Kinderwunsch ist doch nichts Materielles. Ich sag dir ja, es ist was Materielles. Es hat was damit zu tun, dass ich verwechsel Lebensmittel mit Lebensmitteln. Der immer wieder von mir wiederkehrende Spruch. Hannah verwechselt ihre Lebensmittel mit Lebensmitteln. Ihre Lebensmittel ist plötzlich dieses nicht vorhandene Kind. Alles dreht sich nur darum. Und was sie verloren hat darin, ist das, was auch wir im Moment verloren haben in unserer Gesellschaft. Das eine ist, dass wir verwechseln, was Lebensmittel ist und Lebensmittel sind. Das andere ist, dass wir dabei auch noch jedes Maß verlieren. Zunehmend. Das ist das Problem unserer Welt. Was hier schon in der Bibel beschrieben wird. Was ist Lebensmittel und was ist unser Maß dabei? Und wir sind in vielen Dingen so maßlos. Und da sind das nicht nur das Geld oder das, was ich anhäufe an Gütern, sondern wir sind auch ganz oft so maßlos in den Wünschen, die wir haben. In dem, wie unser Partner aussehen soll, in dem, wie unsere Kinder werden sollen, in dem, wie sich unsere Eltern verhalten sollen. Indem wir unsere Eltern alt werden sollen und wie sie dann gesund altern und sterben sollen vielleicht. Wir sind so maßlos geworden in unseren Wünschen, wie Hannah maßlos war. Wahrscheinlich musste sie erst mal komplett zusammenbrechen. Wahrscheinlich musste erst mal alles verloren gehen bei ihr. Vielleicht, und das merken wir ja ganz oft so, ist es nötig, dass wir einfach gar keinen Ausweg mehr kennen. Dass wir gar nicht mehr wissen, aus noch ein. Und dann geht sie dorthin und betet. Und dann geschieht diese witzige Geschichte mit dem Eli, der da sitzt und sagt, Mensch, die Alte ist doch besoffen. Hau ab. Ja, du störst hier am Tempel. Und da mache ich jetzt ganz sicherlich keine Predigt, auch keinen Teil der Predigt raus, wo ich sage, na, guck mal, wie gehen wir denn mit Leuten um, die in die Gemeinde kommen? Keine Ahnung, Mann, darum geht es mir heute nicht. Aber die sitzt da und ist völlig verzweifelt. Und dann sagt der Eli, geh nach Hause und geh davon aus, dass alles gut wird. Und dann geht sie nach Hause und geht davon aus, dass alles gut wird. Und ist plötzlich wieder fröhlich. Und da kam dann auch wieder der Hinweis, in Elberfelder kommt dann der Hinweis, und plötzlich hatte sie ein fröhliches Gesicht. Hatte sie ein Kind in dem Moment? War irgendwas anders? Hatte sich wirklich irgendetwas geändert? Das Einzige, was sich geändert hat, war ihre Einstellung. Das Einzige, was anders war, war, dass sie Hoffnung hatte, so wie es der Text sagt. Sie hatte eine freudige, eine positive Erwartung von der Zukunft. Und schon war sie fröhlich. Und schon funktionierte alles. Und schon wurde sie schwanger. Also nur mal so nebenbei. Wie viele Geschichten gibt es? Ich kenne eine ganze Menge, auch in meiner näheren Umgebung, wo die Leute dann plötzlich Kinder bekamen, als sie es aufgegeben haben. Als der Druck weg war und als sie fröhlich waren und sich auf andere Sachen gekümmert, wo dieser ganze Druck von wir müssen ja jetzt und es muss ja jetzt werden und plötzlich werden die schwanger. Hier war es natürlich so, und so sagt es ja der Text, dass Gott das so richtig gemacht hat. Also hier war es kein biologischer Zufall oder irgendwelche positiven Gedanken oder Hormone, die ausgeschüttet worden sind, wie wir modernen Menschen uns das gerne erklären. Hier sagt uns ja der Text, es war so, dass Gott ihr den Wunsch erfüllte. Und wirklich, sie wurde schwanger. Wie wollen wir das jetzt für uns bewerten? Und ich finde, es gibt so zwei Punkte, die natürlich immer zusammengehören, aber die man trotzdem von den Gedanken ruhig gerne mal unterscheiden darf. Das eine ist so diese reine theologische Betrachtung eines solchen Textes. Was will uns Gott und die Theologie damit sagen? Und das andere ist, welche Lehren ziehe ich für mein Verhalten daraus? Und die Lehren, die wir daraus ziehen sollten, ist doch mal mindestens die, und das ist ganz offensichtlich hier in der Geschichte, dass wir lernen sollten, dass nicht immer alles so negativ ist, wie wir es manchmal sehen. Dass nicht so eine Situation es verdient hat, alles andere auszublenden und alles andere schlecht machen, weil es unter Umständen vielleicht sogar die Menschen verletzt, die dir am nächsten stehen. Denen den Wert nimmt. So wie den Elkanah. Die anderen um dich herum, wenn du dich in deiner Trauer suhlst, denken sich doch letztlich, ja und ich, bin ich nichts. Und dann kommt hinzu, dass du natürlich dich dann einfach da rein versenkst in diese Situation und manchmal ist es das auch gar nicht wert. Manchmal geben wir Dingen einen Wert, die sie gar nicht verdient haben. Das Kind, was da zur Welt kam, war ja der Samuel. Der Prophet. dieser krasse Typ, der dann plötzlich alles geändert hat, weil der Eli, der alte Priester, und mit einem Nebensatz, vielleicht habt ihr darauf geachtet und habt es noch in Erinnerung, da wurde ja erwähnt, dass seine Söhne da schon den Dienst hatten, das waren die Vollhongs. Die haben, schlechter als die hätte man es nicht machen können. Und Gott wusste schon, das muss sich ändern. Und Gott hatte einen Plan. Gott wusste, da muss ein anderer kommen, da muss einer hin, der es richtig kann, der es drauf hat. Einer, der von Gott wirklich erbeten ist. Und diese Hanna musste diesen Weg gehen. Sie musste den Sohn wirklich erbeten von Gott, weil der hatte nämlich eine Aufgabe. Das durfte nicht irgendeiner sein, der mal durch Zufall gekommen ist, ein Unfallkind vielleicht. Weil sie nicht aufgepasst haben und dann kommt doch noch ein Kind. Nein, der musste von allen erbeten sein. Ich glaube, selbst Elkanah sagte, endlich ist sie schwanger geworden, endlich kann sie wieder fröhlich sein. Und dieses Kind musste Gott versprochen werden, so wie es Hannah getan hat, dass sich wirklich etwas tut mit ihm. Dass er dann die Welt verändert und die ganze religiöse Gemeinschaft verändert. Und das sagt mir, dass Gott auch einen Plan mit dir vielleicht hat, vielleicht in der dunkelsten Stunde, von dem du noch gar nichts weißt. Hannah wusste nichts davon, was Gott vorhat. Gott hatte schon längst einen Plan. Gott wusste, ich brauche diesen Jungen und das Mädchen wird irgendwann schwanger. Und die bekam ja später noch eine Menge Kinder. Die hat nicht nur diesen einen Sohn bekommen, den sie dann auch Gott wirklich gegeben hat. Sie hat sich an ihr Versprechen gehalten. Sie hat ja gesagt, ich gebe dieses Kind Gott, wenn er kommt. Dann muss man ja auch, wie passt ja eigentlich nicht so ganz. Ne? Sie will schwanger werden, will ein Kind für sich und dann sagt sie, ja, dann gebe ich ihn auch weg und hat sie getan. Der war kaum entwöhnt, der konnte nach kurzer Zeit, so sagt es das Wort. Und dann bekam sie noch Kinder. Also hat Gott, so wie das Wort es sagt, ihren Schoß verschlossen. Nicht, weil er einfach wollte, sie soll nicht schwanger werden, sondern sie musste warten. Und sie musste durch diese dunkle Zeit gehen. Und so ist das bei uns manchmal auch. Manchmal ist unsere dunkle Zeit dazu da, dass etwas Größeres passiert, dass etwas Wichtigeres passiert, von dem du vielleicht am Ende gar nichts mehr mitbekommen willst, weil es geht nämlich bei den ganzen Sachen, die du tust, geht es nicht um dich. Wir haben letzte Woche hier die Taufe gehabt. Und wenn doch eins klar wird durch die Taufe, dann ist es das, dass es nicht mehr um dich geht. Sondern es geht immer nur um Gott. Immer nur um ihn. Es geht um das, was er will. Es geht um das, wo er dich hinbringen möchte. Wo er mit dir hingehen möchte, so wie er mit der Hanna da hingehen wollte, dass sie den Samuel bekommt. Weil um den ging es. Der war wichtig. Also die theologische Betrachtung ist somit eindeutig. Gott hat einen Plan. Wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst, wo es so aussieht, als wäre es nur dunkel und als könntest du keinen Appetit mehr haben, als würdest du sagen, komm, es lohnt sich doch überhaupt nicht weiterzumachen, dann denk daran, dass es nicht um dich geht, sondern immer um Gott und seinen Plan. Immer nur darum. Ich möchte mit dir beten und ich bitte dich, dazu aufzustehen. Großer Gott, hab Dank, dass Hannah schwanger wurde. Hab Dank, Herr, für alle Kinder dieser Welt. Hab Dank, dass es uns gibt und dass du uns gewollt hast. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Herr, hab Dank dafür, dass es uns gibt. Hab Dank, dass es den Samuel gab und dass du den Weg so mit seiner Familie und mit ihm und all den anderen gegangen bist, Herr. Hab Dank, dass der Eli geduldig war mit der Hanna und schenk uns auch diese Geduld ins Herz. Aber Herr, schenk uns vor allem die Einsicht, den Verstand, und die Richtung, dass wir verstehen, Herr, dass es um deine Pläne geht und dass deine Pläne größer sind als unsere Pläne. Lass uns fröhlich sein und dankbar für das, was du uns gibst. Lass uns erkennen, wie lieb Menschen zu uns sind und wie sehr sie uns tragen, auch in unserer Not. Bewahre uns davor, dass wir sauer werden, wie Hannah sauer war. Großer Gott, wir wollen uns nach dir ausrichten und wir wollen uns so wie die Hannah vor dir hinlegen und wir wollen da auch keine Scham verspüren und wollen dir sagen, Herr, nimm das, was du uns gibst, zurück. Wir wollen es dir geben, damit du etwas daraus machst, was größer ist als unsere Pläne. So oft gehen wir an den falschen Ort. So oft suchen wir an den falschen Stellen. Wir wollen zu dir kommen. Nicht erst, wenn wir nicht mehr können, so wie es bei der Hanna war, sondern jeden Moment soll uns klar sein, dass wir bei dir alles finden, was wir suchen. Wohin sonst sollten wir gehen, Herr? Amen.